Ja, guten Morgen. Der Holger hat letzte Woche bei mir angerufen und hat gesagt, entweder ich predige heute oder er sagt seinen Jahresurlaub ab mit seiner Familie. Und dann, genau, habe ich mich eben bereit erklärt. Ich habe heute einen Bibeltext mitgebracht. Vielleicht kannst du den anbieben, Nico. Habe ich vergessen, dir zu sagen. Aus Nahum, die ersten 8 Verse. Und den würde ich gerne zusammen mit euch angucken und genau, ich habe da ein paar Gedanken dazu mitgebracht. Also Nahum 1 und dann von 1 bis 8.
Elberfelder CSV. Oder Elberfelder, ja.
Also Nahum 1, 1 bis 8. Und da heißt's: Ausspruch über Ninive. Das Buch des Gesichtes Nahums des Elkoschiters. Ein eifernder und rächender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voll von Grimm. Der Herr übt Rache an seinen Widersachern und trägt seinen Feinden nach. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft und erhält keineswegs für schuldlos den Schuldigen. Der Herr, im Sturmwind und im Gewitter ist sein Weg und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Er schilt das Meer und legt es trocken und alle Flüsse lässt er versiegen. Basan und Karmel verwelken und es verwelkt die Blüte des Libanon. Vor ihm erbeben die Berge und zerfließen die Hügel und vor seinem Angesicht erhebt sich die Erde und der Erdkreis und alle, die darauf wohnen. Wer kann vor seinem Grimm bestehen und wer standhalten bei der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie Feuer und die Felsen werden von ihm zerrissen. Der Herr ist gütig, er ist eine Festung am Tag der Drangsal und er kennt die, die zu ihm Zuflucht nehmen. Und mit einer überschwemmenden Flut wird er Ninives Städte völlig zerstören und Finsternis wird seine Feinde verfolgen. Vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher Text, hört man nicht so oft. Und wir wissen jetzt auch nicht so viel über Nahum, den Verfasser. Aber das ist auch nicht so wichtig, weil ich denke, bei diesem Buch steht mehr die Botschaft im Vordergrund als jetzt die Person. Und das ganze Buch Nahum ist eigentlich eine Prophezeiung über Ninive und auch über das Südreich Juda. Das Nordreich Israel gab es zu dieser Zeit in der Form schon gar nicht mehr. Das war schon von den Assyrern besiegt und die Einwohner deportiert. Und Ninive war eben die Hauptstadt der Assyrer. Eine sehr, sehr alte Stadt, wird schon in 1. Mose erwähnt, dass die da gegründet wird. Eine sehr große Stadt. Und Nahum sagt hier die umfassende Zerstörung Ninives voraus. Und jetzt muss man wissen, Assyrien und Ninive, das waren der Inbegriff der Gewalt, der Grausamkeit und der Zerstörung. Es gibt außerbiblische Quellen, die brutale Grausamkeiten schildern, die ich jetzt nicht aufführen will, aber brutalst sind die ja mit ihren Feinden umgegangen. Auch die Assyrer zum Beispiel hatten überhaupt nicht so eine Art Bürgerrecht, also denen ihrer eigenen Bevölkerung ging es nicht so gut und denen ihren Feinden noch weniger. Im Kapitel 3, Vers 1, da wird in Ninive eine Blutstadt genannt, ganz erfüllt mit Lüge und Gewalttat. Und das Buch Nahum, das endet dann mit so einer rhetorischen Frage über Ninive. Letzter Vers: Über wen ist nicht deine Bosheit beständig ergangen? Ja, viel ist passiert in den 150 Jahren, seit Jona in dieser Stadt unterwegs war, seit Jona nach Ninive gegangen ist und dort das Gericht gepredigt hat und die Stadt dann aber Buße getan hat und umgekehrt ist zu Gott. Von dieser Einstellung, von dieser Sinnesänderung ist nicht mehr viel zu sehen. Und Gott kündigt hier ein Gericht an, das sich dieses Mal auch erfüllt hat. Im Jahr 612 vor Christus wird die Stadt Ninive von Medern und von Babyloniern belagert. Und einige Zeit lang ist es nicht so erfolgreich, diese Belagerung. Aber dann in diesem Jahr ist es eben so, dass der Fluss, der Tigris, Hochwasser führt, richtig kräftiges Hochwasser. Und wir haben ja jetzt letztes Jahr gesehen, was das anrichten kann. Und dieses Hochwasser hat die Stadtmauer und auch die Wachtürme und alles unterspült und dann den Feinden den Zugang in die Stadt ermöglicht. Und die haben die Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Und die haben es. Diese Stadt ist nie wieder aufgebaut worden. Die hat eine strategisch sehr günstige Lage, aber Ninive an sich ist nicht mehr aufgebaut worden, so wie es prophezeit wurde. Und heute, also das damalige Ninive liegt auf dem Gebiet vom heutigen Mosul. Die Stadt ist eben größer geworden. Und die Frage ist, was hat jetzt diese Prophezeiung mit uns zu tun? Vor allem, wenn sie sich ja schon überhaupt, also wenn sie sich schon erfüllt hat. Und ich denke, es ist ganz bedeutend, was wir hier lernen können, gleich am Anfang, nämlich wie diese Ankündigung des Gerichts eingeleitet wird. Und zwar beginnt Nahum vom Wesen Gottes zu schreiben. Und alles, was danach kommt, dieses Gericht und die Zerstörung, werden durch Gottes Wesen begründet. Und ich habe ja gesagt, das sind zwei Prophezeiungen drin, einmal über Ninive und die Assyrer. Und da ist es eben ein Gericht, das prophezeit wird. Und für die, für das Volk Juda ist aber Gnade prophezeit im Buch Nahum. Das sind so diese zwei Gegenpole. Also stellen wir uns mal die Frage nach Gottes Wesen, wie wird uns Gott hier vorgestellt. Und ich finde es wichtig, dass wir Gottes Wesen verstehen, weil viele Fragen, die wir uns stellen, können wir dadurch beantworten, dass wir Gott besser kennenlernen, indem wir verstehen, wie er ist. Manchmal müssen wir uns dann darauf gefasst machen, dass wir Dinge lernen, die uns vielleicht auf den ersten Blick nicht gefallen, aber ich habe mir dann gedacht, Gott muss uns nicht immer gefallen, weil wir ja nicht der Maßstab sind. Sondern wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann müssen wir eben die Bibel befragen, die einzige Fachliteratur zum Wesen Gottes. Und was euch vielleicht schon aufgefallen ist, dieser Text ist ein bisschen brutal. Da kommt der Zorn Gottes vor. Und es ist ja irgendwie eine weit verbreitete Meinung, dass der Zorn Gottes überhaupt keine Relevanz hat, dass der nicht echt ist, dass das ein von Menschen erfundenes Machtinstrument ist. Ich denke aber, dass wir durch die ganze Bibel hindurch sehen, dass Gott zürnt und zürnen kann. Gott ist Liebe, aber Gott ist nicht nur Liebe. Diese Beschreibung ist nicht vollständig. Schon die alten Griechen hatten Unrecht. Oft wird ja irgendwie zitiert, schon die alten Griechen, aber ich denke, in dem Fall hatten schon die alten Griechen Unrecht. Da gab es verschiedene philosophische Schulen und zum Beispiel einer, so ein Philosoph, Epikur, der hat sich auch darüber Gedanken gemacht, wenn es einen Gott gibt, wie ist dieser Gott? Und der ist zu dem Schluss gekommen, es kann nicht sein, dass Gott Liebe und Gnade und zornig gleichzeitig ist, weil das widerspricht sich, also ist Gott gar nichts davon. Bei Gott gibt es weder Liebe noch Gnade, noch gibt es bei Gott irgendeinen Zorn. Sondern der hat gemeint, Gott ist unbekümmert, einfach und genießt die Güter seiner Unsterblichkeit. Ein ferner Gott, dem alles egal ist, der irgendwie so vor sich hin existiert. Eine andere philosophische Schule von Zeno, von dem sind die Stoiker hervorgegangen, die kennt man vielleicht mit der Stoa, die waren der Meinung, in Gott gibt es Gnade, aber keinen Zorn. Weil Zorn ist Erregung und Verwirrung des Geistes und das ist ja dieser Gottheit fremd. Und es geziemt sich ja für Menschen nicht, zornig zu sein, also noch weniger für Gott. Eine andere Stimme, es gibt so einen christlichen Lehrer aus dem 3. Jahrhundert, Lactanz heißt der. Der hat ja auch so eine Abhandlung verfasst über den Zorn Gottes und der schreibt, die Wahrheit ist aber, wenn Gott den Gottlosen und Ungerechten nicht zürnt, so kann er auch die Gottesfürchtigen und Gerechten nicht lieben. Wer die Guten liebt, hasst die Bösen. Wer die Bösen nicht hasst, liebt die Guten nicht. Niemand liebt das Leben ohne Hass des Todes. Niemand strebt nach Licht, ohne dass er die Finsternis flieht. Der Name Nahum bedeutet Tröster. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie soll Trost da sein, wie soll Gottes Volk getröstet werden, wenn Gott den Feinden dieses Volkes nicht mächtig und gewaltig und auch zornig gegenübertritt. Und die richtige Schlussfolgerung ist eben, weil Gott Gnade hat, muss er auch Zorn haben. Sonst ist diese Gnade ja gar nichts wert, sonst gibt es gar keine Grundlage für diese Gnade. Und so lesen wir es auch in diesem Text. Lass uns mal durchgehen, ich habe da vereinzelt zu einzelnen Versen ein paar Gedanken mitgebracht. Und gleich am Anfang sehen wir, ein Rächer ist der Herr und voll von Grimm. Das beschreibt, wie Gott ist und was er tut. Und Gottes Handeln ist immer in seinem Wesen begründet. Und es stimmt auch immer überein, diese beiden Dinge. Dann lesen wir weiter, der Herr ist langsam zum Zorn. Diese Aussage lesen wir noch öfter in der Bibel, bei Mose kommt es vor, bei den Psalmen, in Jona. Der Herr ist langsam zum Zorn. Und dann denkt man, gut, Glück gehabt, langsam zum Zorn, sehr gut. Aber wenn man mal länger drüber nachdenkt, dann heißt es ja, dass Gottes Zorn sehr gut begründet ist, wenn er langsam zum Zorn ist. Eben keine schnelle emotionale Reaktion oder Überreaktion, sondern eher berechnend, fast schon wie so ein Buchhalter. Gott merkt sich alles, was seinen Zorn erregt. Langsam zum Zorn bedeutet auch, der Zorn staut sich an und wird immer größer und immer größer. Und je mehr ein Mensch tut, das Gott missfällt, desto mehr wächst sein Zorn. Das lesen wir auch zum Beispiel im Römerbrief, da heißt es in Römer 2, Vers 5, nach deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Dann geht es weiter hier im Nahum, heißt es dann, der Herr hält keineswegs für schuldlos. Ich habe vor ein paar Wochen mit jemandem über den Glauben geredet. Wir hatten eigentlich was anderes vor, oder haben uns wegen was anderem getroffen, aber dann sind wir da irgendwie ins Gespräch gekommen, also den habe ich vorher auch noch nicht gekannt, aber der hatte dann ziemlich viele Fragen, was ich so über Gott denke. Irgendwie ist er da ins Gespräch gekommen. Und dann hat er eben gesagt, wenn es stimmt, dass Gott die Menschen gemacht hat und auch ihn gemacht hat, oder mich gemacht hat, hat er gesagt, dann hat er mich ja mit meinen Fehlern und Sünden gemacht und dann ist Gott ja für meine schlechten Taten verantwortlich. War seine Meinung. Und da zeigt sich wieder, der Mensch sucht jede Möglichkeit, sich dieser Verantwortung für das eigene Handeln zu entziehen. Fängt ja bei Adam schon an, dass diese Verantwortung immer weitergegeben wird. Ich war es nicht, der andere war schuld. Aber wir lesen hier in Gottes Wort, dass Gott keinen Schuldigen für schuldlos hält. Man hat keine Ausrede. Jeder von uns ist vor Gott schuldig, weil jeder von uns Gottes Gebote übertritt. An der einen oder anderen Stelle, in der Vergangenheit oder in der Gegenwart. Und jeder von uns ist für diese Schuld persönlich vor Gott verantwortlich. Und das ist überhaupt keine gute Nachricht. Das ist die erschreckendste Wahrheit, die Gott uns offenbaren kann. Wenn ich 70 oder 80 Jahre lebe und Gott langsam zum Zorn ist, dann heißt es, er hat 70 oder 80 Jahre Zeit, seinen Zorn anzuhäufen. Und was passiert dann, wenn er mich zur Rechenschaft zieht? Vers 6 ist dann ganz zentral, da heißt es, wer kann vor seinem Grimm bestehen und wer standhalten bei der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie Feuer und die Felsen werden von ihm zerrissen. So ist Gott. Gott ist heilig. Er hasst das Böse. Er ist zu rein von Augen, um Böses zu sehen, steht in Habakuk. Der hält es nicht aus. Und deswegen ist der Zorn Gottes eine bittere Realität. Weil mit diesem Zorn hat er recht. Er ist mit Recht zornig. Dann lesen wir mal weiter. Ein bisschen weiter unten heißt es dann, und das überrascht uns vielleicht, der Herr ist gütig, er ist eine Festung am Tag der Drangsal und er kennt die, die zu ihm Zuflucht nehmen. Anderer Schwerpunkt in dem Vers und ich denke, die Einwohner von Ninive haben das erlebt. 100 Jahre vorher oder 150 Jahre vorher. Sie haben Gottes Güte und Gnade erlebt, als Jona in die Stadt gekommen ist und sie eben umgekehrt sind von ihren bösen Taten und Gottes angekündigte Gericht nicht ausgeführt hat. Da haben sie das erlebt. Der Herr ist gütig, eine Festung am Tag der Drangsal, er kennt die, die zu ihm Zuflucht nehmen. Aber wie kann das sein? Ist das jetzt kein Widerspruch? Ist Gott zornig oder gütig? Hängt das jetzt von seiner Tagesform ab? Ist unser Gott ein launischer Gott? Ist es das, was Nahum hier schreibt? Ich denke nicht. An einer anderen Stelle in Maleachi, da sagt Gott wörtlich, ich, der Herr, ich verändere mich nicht. Wie bringen wir also diese widersprüchlichen Aussagen über Gottes Wesen zusammen? Ich denke, der Schlüssel da zum Verständnis ist, dass Gottes Wesen, sein Reden und sein Handeln immer übereinstimmen. Und es folgt auch so in dieser Reihenfolge. Sein Reden ist in seinem Wesen begründet und das, was er sagt, das macht er dann auch. Und diese Prophezeiung ist Gottes Reden, das eben seinem Wesen entspricht. Gott spricht, wie er ist und er tut, wie er spricht. Und Nahum beschreibt dann auch, was passiert, wenn Gott zur Tat schreitet. Sein Grimm ergießt sich wie Feuer und die Felsen werden von ihm zerrissen. Diesen Satz müssen wir uns kurz merken. Und die Prophezeiung über Ninive hat sich ja erfüllt. Aber Gott bleibt Gott und sein Wesen bleibt gleich. Genauso wie sein Reden und sein Handeln. Deswegen ist dieses Thema, der Zorn Gottes, für uns brandaktuell. Und wir können auch mal eine Stelle aus dem Neuen Testament vergleichen. Als Jesus am Kreuz hängt und stirbt, da heißt es dann im Matthäus-Evangelium in Kapitel 27 ab Vers 50, Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss von oben bis unten in zwei Stücke und die Erde erbebte, und die Felsen rissen. Und wir sehen, Gott macht seine Ankündigung wahr. Die Felsen zerreißen buchstäblich. Gott ist langsam zum Zorn, sehr langsam. Aber dann, wenn er den ganzen gesammelten Zorn loslässt, dann passiert sowas. Sowas, was am Kreuz geschehen ist. Der ganze Zorn, von dem wir oben gelesen haben, der wird von Gott, dem Vater, an Jesus, dem Sohn, ausgelassen. So groß ist Gottes Zorn, dass sogar die Felsen zerspringen. Und jetzt lernen wir noch was, was uns vielleicht nicht passt. Es gefällt Gott. Es hat Gott gefallen, seinen ganzen Zorn an Jesus auszulassen. Es gefällt ihm, ihn zu schlagen, an ihm Rache zu nehmen. Das lesen wir in Jesaja, Kapitel 53. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Ist Gott also ein Sadist? Dieser Vorwurf kommt oft. Es gibt auch so einen Begriff, der ist mir in letzter Zeit immer öfter begegnet, dass Gott ein kosmischer Kindesmisshandler ist. Ich habe das vorher noch nie gehört, aber das ist so modern, Gott als kosmischen Kindesmisshandler zu bezeichnen, eben wegen dieser Ansicht, dass Gott seinen Sohn bestraft hat. Aber dieser Vorwurf ist völlig ungerechtfertigt. Wir lesen zum Beispiel in Johannes 10, ab Vers 17, da sagt Jesus, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Der Vater liebt den Sohn, weil der Sohn sein Leben lässt. Dieses Bild von einer Misshandlung ist nicht richtig. Vielmehr ist es richtig, dass der Vater und der Sohn miteinander vereinbart haben, was da passiert, nämlich dass der Vater den Sohn bestraft. Und er bestraft Jesus, anstatt die zu strafen, die an ihn glauben. Vor der Kreuzigung betet Jesus und sagt, Vater, wenn es möglich ist, dann soll dieser Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das Problem, es ist nicht möglich. Gott ist ein Rettergott, aber er kann seinen Zorn nicht ignorieren. Wenn er nicht seinem Wesen und seinem Reden entsprechend handeln würde und diesen Zorn auch in die Tat umsetzen, dann würde es ja nimmer zusammenpassen. Und dann wäre Gott ja nur ein Schauspieler, den wir gar nicht ernst zu nehmen bräuchten. Aber Gottes Zorn ist Wirklichkeit. Entweder wir Menschen müssen seinen Zorn spüren oder Jesus. Wenn wir gerettet werden wollen, dann kann der Kelch nicht an Jesus vorbeigehen. Dieser Kelch ist ein Bild für den Zorn Gottes, den Jesus ja, bis zum letzten Tropfen irgendwie geschmeckt hat, den Jesus ausgetrunken hat. Der Zorn, der Jesus getroffen hat. Und das ist die gute Nachricht. Ich habe vorher von einer schlechten Nachricht geredet, aber das ist die gute Nachricht. Das ist dieses Evangelium. Und das hat auch mit uns zu tun. Der Zorn Gottes trifft Jesus mit aller Gewalt. Und wir lesen dann bei Matthäus, wie die Schöpfung die ganze Natur mitgelitten hat. Warum? Weil die Steine, der Erdboden, die Natur mit ansehen mussten, wie ihr Schöpfer stirbt. Die Felsen zerrissen. Deswegen schreibt Nahum, der Herr ist gütig. Zwischen den beiden Versen, zwischen Vers 6 und Vers 7, da liegen Jahrhunderte, weil Gott ist langsam zum Zorn. Und diese Prophezeiung und dieser Ausspruch, der sich in Ninive einmal erfüllt hat, der zeigt die Geschichte des Zornes Gottes und wir lernen Gottes Wesen kennen. Und in Jesus erfüllt sich die Prophezeiung nochmal. Gottes Zorn ist gestillt. Für jeden, der an Jesus glaubt und der sein stellvertretendes Opfer in Anspruch nimmt, ist der Zorn Gottes gestillt. Mach dir mal Gedanken, wenn du Jesus stellvertretendes Opfer nicht in Anspruch nimmst, was dann passiert? Die Bibel sagt, dann wird dich der Zorn Gottes treffen, mit ganzer Kraft. Glaubst du wirklich, der Gott, der seinen unschuldigen Sohn nicht verschont hat, wird dich schuldigen Menschen verschonen? Wenn unschuldige Steine und der Erdboden und die Natur nicht verschont blieben, denkst du, du kannst Gottes Zorn entgehen? Deswegen nimm das Opfer Gottes für dich in Anspruch. Nimm das in Anspruch, was Jesus für dich am Kreuz gemacht hat. Bitte Jesus um Vergebung und lass dich von deiner Schuld reinigen. Und glaub nicht, du hättest es nicht nötig, weil jeder von uns hat es nötig. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Ich will mir diese Stellvertretung nochmal genau mit euch anschauen. Wir haben ja gesehen, wenn wir an Jesus glauben, dann vertritt uns Jesus Gott gegenüber in diesem Gericht und im Urteil des Richters und trägt den Zorn Gottes für uns. Und diese biblische Botschaft vom stellvertretenden Opfer Jesu, die ist sehr unpopulär. Vielleicht ist ja heute auch jemand da von euch, wo irgendwie denkt, das ist irgendwie, ja, das er anders sieht. Aber die Bibel sagt es ganz klar. Aber es ist eine unpopuläre Botschaft und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sich Christen nennen und die mit diesem Aspekt oder mit diesem Gedanken ein großes Problem haben und es nicht glauben wollen. Sie wollen nicht glauben, dass Jesus stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen ist. Und um jemanden zu finden, der diese Meinung vertritt, also der mit diesem stellvertretenden Opfer nichts anfangen kann, da müssen wir überhaupt gar nicht so weit gehen. Zum Beispiel der Gemeindebund, in dem wir Mitglied sind, die Baptisten in Deutschland, deren offizielle Meinung ist, dass dieses stellvertretende Opfer nicht stattgefunden hat. Ich habe mal ein Buch mitgebracht. Das ist vom SCM Verlag herausgegeben, also verlegt worden und herausgegeben ist es von auf jeden Fall von unserem Bund, Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Deutschland und dem Bund der freien evangelischen Gemeinden, also FEGs und EFGs. Wir sind eine EFG übrigens, weil oft steht jemand vorne und redet von uns als FEG, aber wir sind keine FEG, das sind andere. Aber egal. Ja, also als Namen Volkmar Hamm, Referent für Redaktionelles, Simon Werner, Referent für Bildung, Referent für Arbeit mit Teenagern, Bundessekretär Junge Generation. Also alles, was Rang und Namen hat in unserem Bund und in diesem Bund von den freien evangelischen Gemeinden, die haben dieses Buch rausgebracht. Das Buch ist ein Katechismus. In der Einladung steht, dieses Buch ist kein Katechismus. Wenn man es sich anschaut, ich zeige es euch kurz.
Frage,
Antwort. Und keine Ahnung, über 100 Fragen und Antworten. Wie nennt man sowas? Frage und Antwort, so ein Lehrwerk über den Glauben. Der Begriff ist Katechismus, aber die wehren sich gegen den Begriff, die wollen nicht, dass man das so nennt. Aber egal. Viel wichtiger ist, was da drin steht und ich habe nur mal zwei kurze Zitate mitgebracht. Und nochmal, das ist offiziell von unserem Bund herausgegeben, unterstützt. Ich habe sogar per E-Mail mit, ich weiß nicht, was der für eine Funktion hat, irgendein Bundesgeneralsekretär, irgendwas, habe mich dann über das Buch beschwert. Das konnte der überhaupt nicht verstehen. Auf eine weitere Diskussion habe ich dann verzichtet, da hatte ich dann echt keine Zeit mehr dafür. Hier gibt es eine Frage, warum musste Jesus sterben? Frage 23. Und da heißt es, historisch betrachtet erfüllte sich also kein von jeher angelegter göttlicher Heilsplan, sondern als Jesus gekreuzigt wurde, geschah unerträgliches Leiden. Bezeichnend für das Buch ist, dass immer wieder Aussagen gegenübergestellt werden, wo es heißt, nicht so, sondern anders. Und wenn man es genauer betrachtet, widersprechen sich die Aussagen gar nicht. Hier steht, historisch betrachtet erfüllt sich kein von jeher angelegter göttlicher Heilsplan, sondern als Jesus gekreuzigt wurde, geschah unerträgliches Leiden. Das schließt sich aber gar nicht aus, das ist gar kein Widerspruch. Also dieses Nicht und Sondern hat da überhaupt keinen Platz. Und auch inhaltlich ist das, sprechend, das widerspricht der Bibel komplett. Kann man Jesaja 53 lesen, da steht ganz genau beschrieben und auch in Johannes 5, wie Gott es geplant hat, wie es geplant war, dass Jesus ans Kreuz geht für uns. Stellvertretend für uns. Später in der gleichen Antwort zu der Frage heißt es, niemand hätte sich angesichts des Sterbenden am Kreuz angemaßt, genau darin ein planvolles Handeln Gottes zu erkennen. Die Bibel sagt ganz, die berichtet ganz klar, was passiert ist, als Jesus am Kreuz steht. Da war ein Hauptmann, der gesehen hat, wie Jesus stirbt und gesagt hat, wahrlich, dieser ist der Sohn Gottes. Also ich weiß nicht, was diese Leute studiert haben oder was die, das Buch taugt zu nichts anderem, als den Kamin damit anzufeuern. Und ich verstehe nicht, wie also ein christlicher Verlag wie der SCM so ein Bullshit rausbringen kann. Ich kann es leider nicht anders sagen. Es ist absoluter Müll. Ich blätter mal weiter. Frage 73, ich habe mir das alles angestrichen. Genau, die reden hier immer von einer Metapher der Sühne, eine Fehldeutung, ein Missverständnis, dass nicht die Menschen die Sühne bräuchten, sondern Gott. Und dann schreiben hier zum Beispiel, die Vorstellung, dass Stellvertretung als Übernahme von Strafe interpretiert wird, bereitet Probleme. Weil Strafe ist in dem Moment, in dem sie von einer anderen Person übernommen wird, eigentlich keine Strafe mehr. Wenn ein anderer meine Strafe übernimmt, dann hat sie nichts mehr mit mir als dem Bestraften zu tun, sondern stellt letztlich nur noch den Bestrafenden zufrieden. Es ist dann wenigstens irgendeine Strafe geschehen. Und ich denke mir so, der Autor ist da was ganz Heißem auf der Spur, weil genau das ist das Christentum. Jemand hat meine Strafe für mich getragen. Außerdem stimmt es nicht, was hier steht, weil zum Beispiel, also unsere Autos sind alle auf meinen Papa angemeldet und wenn ich zu schnell fahre, kriegt mein Papa den Strafzettel und wenn mein Papa das Geld bezahlt, dann will der Staat nichts mehr von mir. Ist dem gerade egal. Verkehrserziehung ist nicht der Sinn von diesen Bußgeldern, sonst würden die ja dem Fahrer hinterhergehen und nicht dem Halter. Ja, dann schreiben sie hier, es geht nicht um eine Übernahme von Strafe, sondern um die Übernahme der Konsequenzen. Aus meiner Sicht ist die Strafe das gleiche wie die Konsequenz, aber das sehen die eben anders. Weiter heißt hier, wäre es nicht höchst unmoralisch, wenn ein anderer exklusiv für meine Handlungen und deren Konsequenzen stirbt? Und die Meinung kann man haben, aber die Meinung ist eben nicht die Meinung der Bibel. Und jetzt letztes Zitat, ich will es gar nicht so weit ausführen. Und das ist mir das Krasseste. Dann steht hier unter der Frage, was heißt Jesus starb für mich? Und steht unten dort, das heißt aber auch, Zitat, das heißt auch, um die Sünde der Menschen hinwegzunehmen, braucht es kein Opfer und keinen Geopferten. Und ihr könnt selber mal für euch überlegen, wie sich das mit den Aussagen der Bibel deckt. Die Meinung kann man haben, ich spreche den Autoren da nicht ihre Meinung ab, die kann man haben, aber die deckt sich nicht mit den Aussagen der Bibel. Und ich finde es erschreckend, wie sowas von unserem Bund und von diesem anderen Bund unterstützt herausgegeben werden kann. Fairerweise muss man sagen, die Autoren oder die verantwortlich Zeichnenden von dem anderen Bund, nicht von unserem Bund, von dem anderen Bund haben hinterher so eine Distanzierung von dem Buch dann verfasst, haben sich dann wieder ein bisschen distanziert von den Inhalten. Aber wir sehen, diese Lehre vom stellvertretenden Opfer, die wird von vielen Seiten angegriffen. Und das ist aber der Kern unseres Glaubens. Mit dieser Tatsache, dass Jesus stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen ist, mit der steht und fällt alles, wirklich alles. Wenn Jesus nicht stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen ist, dann hat unser Glaube überhaupt keinen Inhalt und keinen Kern. Und die Wurzel unseres Glaubens geht ein, der Stamm vertrocknet, die Blüten fallen ab, die Früchte verderben. Es gäbe überhaupt keine Lösung für das Problem Sünde. Und wir müssten dann irgendwie mit Entsetzen und Erschrecken feststellen, dass wir wirklich verdammt sind, so zu bleiben, wie wir schon immer waren. Es gäbe keinen Ausweg für uns, keine Hoffnung, kein Trost, keine Heilung, keine Vergebung, keine Versöhnung. Wir wären auch überhaupt keine Gemeinde, keine herausgerufene Gruppe von Menschen, die Jesus immer ähnlicher werden. Das wäre alles nur Schauspiel, Ideologie, Philosophie, Hilfe zur Selbsthilfe, kann man nennen, wie man will, aber es wäre keine Wahrheit. Und wir sehen also, wie grundlegend wichtig dieser Aspekt ist, dass Jesus stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen ist. Das ist nicht nur wahr, sondern auch wichtig. Und das ist mein letzter Punkt. Neben dieser Stellvertretung im Gericht gibt es noch eine Stellvertretung. Jesus vertritt uns nicht nur mit seinem Tod im Gericht, sondern er vertritt uns auch mit seinem Leben. Ich möchte noch zwei Bibelstellen zitieren aus dem Römerbrief. Einmal in Römer 6, Vers 5 bis 7. Da heißt es, denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind in der Gleichheit seines Todes, also mit Jesus, so werden wir es auch in der seiner Auferstehung sein. Da wir wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Und dann nochmal ein bisschen früher im Römerbrief, Kapitel 3, ab Vers 21. Da heißt es, jetzt ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Hier steht, wir kriegen durch den Glauben an Jesus Christus, kriegen wir die Gerechtigkeit Gottes zugesprochen. Die kommt auf uns. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Jetzt in Vers 24 heißt es, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Diese Gerechtigkeit von Jesus, die wird dem zugerechnet, der an ihn glaubt. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Gott rechnet nicht nur unsere Schuld dem unschuldigen Jesus zu, sondern er rechnet auch Jesu Gerechtigkeit uns schuldigen Menschen zu. Und das haben wir bitter nötig. Und in der Auferstehung Jesu ist unsere Hoffnung auf das Leben begründet, auf das ewige Leben und auf ein verändertes Leben jetzt. Obwohl der Lohn der Sünde eigentlich der Tod ist. Jesus hat diesen Lohn voll ausgezahlt bekommen, aber er lebt. Deswegen darf jeder, der auf Jesus allein vertraut, wissen, dass er uns durch seine Auferstehung das Leben garantiert. Jedes Wort Gottes ist ein Versprechen, das er nicht bricht. Und Jesus hat bewiesen, dass Gottes Handeln seinem Wesen und seinem Reden entspricht. Und es gibt einen berühmten Satz von Spurgeon, den habt ihr bestimmt schon gehört. Und ich finde, Spurgeon hat recht mit diesem Satz. Der sagt dann, Theologie ist ganz einfach. Jesus starb für mich. Und ich denke, an dieser Wahrheit dürfen wir wirklich festhalten und diesen einfachen Satz jeden Tag unser Lebensmotto sein. Jesus starb für mich. Und Gottes Zorn hat ein Ende und ich darf in der Gerechtigkeit leben, die Jesus für mich erwirkt hat. Und es ist jetzt vielleicht ein weiter Weg von diesem Text von Nahum, alttestamentlich mit Zorn Gottes und Prophezeiung über Ninive, eben zu diesem Bogen zum Neuen Testament und auch den Bogen dann zu uns. Aber macht euch mal darüber Gedanken, über Gottes Wesen, wie Jesus ist und was er am Kreuz für uns getan hat und was das für euer Leben bedeutet. Und dann lernt man vielleicht auch ja, solche auf den ersten Blick nicht so zugänglichen Texte aus dem Alten Testament vielleicht ein bisschen mehr schätzen. Das war's von mir. Ich würde zum Schluss noch beten. Ja, Herr Jesus, vielen Dank, dass du ans Kreuz gegangen bist, stellvertretend für uns. Danke, dass du den Zorn Gottes getragen hast, dass du unsere Strafe getragen hast. Ja, danke, dass du es aus Liebe gemacht hast. Du hast gesagt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und ja, danke, dass du auch nicht darauf verzichtet hast, sondern es wirklich bis zum Ende durchgezogen hast. Ich möchte auch bitten, dass du ja, uns zeigst, was das für uns bedeutet, dass du wirklich in unseren Herzen und in unserem Denken Veränderung bewirkst und dass wir wirklich vielleicht wieder neu schätzen lernen, was du für uns getan hast. Und ich möchte auch bitten, dass du ja, uns das immer wieder in Erinnerung rufst. Amen.